Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu heute Morgen. Es ist 6.30 Uhr und das sind unsere Themen. Seid ruhig, der Wandel kommt. Friedensnobelpreisträger El Baradei spricht zu den Demonstranten in Kairo. Diese harren auf den Straßen aus, trotz Ausgangssperre. Das Tabusa Kongresszentrum auf dem Prüfstand. Haben sich die 40 Millionen für den Erweiterungsbau gelohnt? Und was passiert dort in der Zeit, bis das nächste WEF stattfindet? Wir sprechen mit dem Davoser Landammann. Mehr Schein als Sein, das erste Parlament in Burma seit 22 Jahren, soll vor allem die internationalen Kritiker beruhigen. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Kurt Grünenfelder. Er hat die Nachrichten.
In Ägypten haben Demonstranten auch in der Nacht auf dem zentralen Platz der Hauptstadt Kairo ausgeharrt, trotz einer Ausgangssperre. Die Armee ist präsent, lässt die Demonstranten jedoch gewähren. Oppositionsführer El Baradei hatte sich am Abend den Demonstranten angeschlossen und forderte den sofortigen Rücktritt von Präsident Mubarak. Dieser hat seinen neuen Regierungschef Shafik beauftragt, politische und wirtschaftliche Reformen einzuleiten. Insbesondere müsse der Dialog mit allen politischen Parteien aufgenommen werden, erklärte Mubarak am staatlichen Fernsehen. Unterdessen verlassen immer mehr Angehörige der Oberschicht das Land, darunter gemäß Behördenangaben vor allem Geschäftsleute sowie Fernseh- und Showprominenz. Auch in Sudan regt sich der Widerstand gegen die Staatsgewalt. In verschiedenen Städten des Landes gingen Tausende auf die Straße und forderten den Rücktritt der Regierung von Präsident al-Bashir. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Mehrere Personen wurden festgenommen. Zuvor war im Süden Sudans das vorläufige Endergebnis der Abstimmung über eine Abspaltung vom Norden bekannt gegeben worden. Demnach stimmten 99% der Südsudanesen für einen unabhängigen Staat. In Burma findet zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder eine Parlamentssitzung statt. Im riesigen neuen Parlamentsgebäude sind das Ober- und das Unterhaus zusammengetreten. Ein Viertel der Abgeordneten hatte das Militärregime ernannt. Drei Viertel waren in einer umstrittenen Wahl im letzten November bestimmt worden. Die Regimetreuen verfügen im Parlament Burmas über mehr als 80% der Sitze. Im Parlament nicht vertreten ist die Partei von Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Sie hatte die Wahlen boykottiert. US-Außenministerin Hillary Clinton ist in Haiti mit dem scheidenden Präsidenten Preval und führenden Präsidentschaftskandidaten zusammengetroffen. Im Zentrum ihrer Gespräche stand die politische Krise in Haiti nach der umstrittenen Präsidentenwahl vom November. Clinton forderte erneut, dass der von der Regierung unterstützte Kandidat Jude Celestin sich von der Stichwahl im März zurückziehe. In der ersten Runde der Präsidentenwahl hatte die Oppositionskandidatin Mirlande Maniga die meisten Stimmen erzielt. Strittig ist aber weiterhin, wer als Zweitplatzierter in die Stichwahl ziehen kann. In Nigeria ist es erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen gekommen. Laut Medienberichten griffen christliche Jugendliche in der Stadt Jos Muslime an. 15 Menschen wurden getötet. Zudem seien mehrere Häuser und Fahrzeuge angezündet worden. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft gewann Amri Piotta gegen Langnau 2:1 und Rapperswil-Jona unterlag Zug 2:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.263 Punkten. Das ist ein Minus von 0,9%. Der Dollar wird zu 94,17 gehandelt, der Euro zu einem Franken 28,12 bzw. zu einem Dollar 36,09. Das Wetter. Im Norden verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1200 Metern, der sich nur lokal auflöst. Mit leichter Brise liegt die Höchsttemperatur um minus 1 Grad. Über dem Hochnebel ist es oft wolkenlos. Im Süden verziehen sich die Wolken und es wird sonnig bei bis zu 6 Grad. Am Dienstag und Mittwoch im Norden weiterhin Hochnebel, der sich gebietsweise auflöst. Außerhalb des Hochnebels sonnig. Die Höchsttemperatur liegt im Norden um 0 und im Süden um 7 Grad.
In Ägypten haben gestern Nacht trotz der Ausgangssperre tausende Menschen auf Kairos Straßen ausgeharrt. Die Armee war zwar präsent und sicherte wichtige öffentliche Gebäude, Kreuzungen und Plätze, es kam aber nicht zu Zusammenstößen mit den Demonstranten. Auf dem zentralen Tahrirplatz in Kairo sprach am Abend Friedensnobelpreisträger Mohammed El-Baradei zu den Demonstranten. Er sagte, das Land stehe am Beginn einer neuen Ära. Ich habe unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer in Kairo gefragt, was für ein Signal ging von diesem Auftritt aus?
Es war kein lautes Signal, aber ich glaube, es war ein bedeutendes. Mohammed El-Baradei betritt die Szene auf leisen Sohlen, das entspricht ihm als Diplomat. Er hat keine charismatische Wirkung auf die Demonstranten, er konnte die Menge gestern Abend nicht mitreißen, aber er arbeitet sehr gezielt im Interesse der Protestbewegung, auch wenn das erst ein Teil dieser Bewegung registriert. Noch vor ein paar Wochen zum Beispiel schien es unmöglich, dass El-Baradei die Unterstützung der größten und bestorganisierten Oppositionsgruppe in Ägypten bekommt, der islamistischen Muslimbrüder. Die hat er nun. Und man traut ihm irgendwie zu, dass er es schafft, gerade mit seinen diplomatischen Fähigkeiten, aber auch mit seiner Entschlossenheit, mit der Armee zu verhandeln, um eine Katastrophe für das Land abzuwenden. Aber natürlich muss die andere Seite, also die Armee, das auch wollen.
Ägyptens Staatspräsident Hosni Mubarak hat seinen neuen Ministerpräsidenten Ahmad Shafik mit politischen Reformen beauftragt. Was ist davon zu erwarten?
Nichts. Das wird nicht einmal mehr zur Kenntnis genommen hier. Alles, was dieses Regime nun noch vorschlägt an Zugeständnissen, sehen die meisten als letzten aussichtslosen Rettungsversuch Mubaraks.
Gestern hat die Armee mit Kampffliegern und Panzern Muskeln gezeigt. In der Nacht ließ sie aber Leute trotz Ausgangssperre weiter demonstrieren. Auf welcher Seite steht die Armee?
Ich glaube immer noch auf beiden Seiten. Die Haltung der Armee in der Luft und am Boden ist unterschiedlich. Man kann es wirklich so bildlich ausdrücken. Die Kampfflugzeuge, die gestern über das Stadtzentrum dröhnten, waren eine klare Warnung an die Demonstranten. Auf dem Boden aber verhalten sich die Soldaten neutral bis nachsichtig. Sie haben es erwähnt, sie setzen nicht einmal die Ausgangssperre auf dem Tahrirplatz durch. Ich glaube, die Generäle, also die Armeespitze, die überlegt sich auch, ob sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will oder ob sie ein verrottetes Regime retten und schließlich mit ihm untergehen will. Man darf aber gleichzeitig das Bild von den netten Soldaten auch nicht überschätzen oder man darf sich da auch nicht täuschen, denn die ägyptische Armee ist sehr konservativ und sehr ambitioniert und die will mit Sicherheit in der Nach-Mubarak-Zeit ein entscheidendes Wort mitreden.
Die gefürchteten Polizeikräfte hatten sich am Freitagabend zurückgezogen. Heute soll die Polizei offenbar in der Stadt wieder Präsenz zeigen. Bedeutet das Ende der friedlichen Proteste?
Sicher nicht. Die Protestbewegung ist dafür viel zu tief schon in die ägyptische Gesellschaft eingedrungen. Das ist nicht mehr möglich. Aber die Rückkehr der Polizei auf die Straßen, in die Quartiere, vielleicht auch zum Verkehr regeln, die kann sehr heikel werden. Denn die Polizei hat letzte Woche so brutal gewütet gegen die Demonstranten, dass ihr erneutes Auftauchen sicher als Provokation empfunden wird. Umso mehr, als die Armee inzwischen bestätigt, dass es unter den Plünderern Polizisten gibt, dass sie also die Bürger weiter in Angst und Schrecken versetzen wollen. Die Polizei ist hier wirklich extrem verhasst und die Emotionen gehen in dieser Ausnahmesituation natürlich hoch.
Einschätzungen von Irin Meyer in Kairo. Seit gestern warnt die Schweiz ganz offiziell vor Reisen nach Ägypten. Dazu gehören auch Badeferien am Roten Meer. Das Außendepartement EDA hat zudem Schweizerinnen und Schweizer, die in Ägypten leben, zur Heimreise aufgerufen. Und auch Schweizer Reisebüros treffen entsprechende Vorbereitungen. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Zurzeit halten sich in Ägypten rund 3000 Schweizerinnen und Schweizer auf. Die Hälfte davon sind Touristen. Eine eigentliche Evakuation sei nicht geplant, sagt Peter Brun vom Reiseveranstalter Quoni.
Wir bieten den Gästen vor Ort die Möglichkeit, an frühzeitiger heimzukehren und wir schauen dann auf den planmäßigen Flügen, wo es freie Sitzplätze gibt und so können wir dann die Umbuchungen vornehmen.
An den Badestränden am Roten Meer ist bislang nichts von der prekären Lage in Kairo zu spüren. Dies bestätigt auch Priska Hügener von Hotelplan.
Die Kunden sehen einfach die aktuellen Demonstrationen via Medien, aber vor Ort am Roten Meer besteht kein Grund zur Panik und da ist auch alles in Ruhe.
Nach der Reisewarnung des Außendepartements fliegen ab heute aber keine Chartermaschinen mehr nach Ägypten. Was bedeutet das für die Touristen? Peter Brun von Quoni.
Für alle, die eine Reise gebucht haben mit Abflügen bis und mit 15. Februar, die können diese spesenfrei umbuchen oder annullieren. Und dazu ist wichtig, jetzt ab heute Montag dann die Buchungsstelle, das Callcenter oder das Reisebüro aufzusuchen, um hier die weiteren Reisepläne zu besprechen.
Regulär bleibt der Betrieb der Swiss. Die Schweizer Airline hat einen täglichen Flug von Zürich nach Kairo. Laut einer Sprecherin bleibe dieser vorerst aufrechterhalten.
Alexander Sauter, soweit unsere Berichterstattung im Moment über Ägypten. Nun der Blick nach Davos. Das WEF 2011 war das erste, das im neuen Kongresszentrum stattfand. Die Gemeinde hatte das Kongresszentrum ausgebaut. Entstanden ist ein futuristisch anmutender Erweiterungsbau aus Holz, vielleicht schon bald ein neues Davoser Wahrzeichen. Auf jeden Fall hat die Erweiterung 40 Millionen Franken gekostet. Ich habe den Landammann von Davos, Hans-Peter Michel, heute früh gefragt, war es diese 40 Millionen wert?
Ich denke schon, und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal, das WEF ist hier und da profitiert fast die ganze Bevölkerung, aber wir haben auch weitere Kongresse, die über 1000 Teilnehmer haben und für die ist es auch nötig. Und im Zweiten ist im Zuge dieser Erweiterung sind zwei neue Hotelprojekte entstanden, die in den nächsten Jahren gebaut werden.
Und das WEF bleibt jetzt natürlich weiterhin in Davos?
Wir haben zusammen mit dem WEF verhandelt und eine Abmachung getroffen, einen Vertrag abgeschlossen, dass das WEF mindestens bis 2018 in Davos bleibt.
Aber das sind ja nur, in Anführungszeichen, nur 7 Jahre. Was passiert danach? Wissen Sie das schon?
Nein, aber das wissen wir alle nicht, was in diesen 7, 8 Jahren, also was später geht. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, dass man diesen Vertrag gemacht hat. Aber aus heutiger Sicht gesehen ist sowohl auf der WEF-Seite wie auf der Gemeindeseite keine Veranlassung, dass das WEF wegziehen könnte.
Um die Kosten wieder reinzuholen, muss Davos neben dem WEF auch weitere Veranstalter anlocken. Sie haben gesagt, Sie haben zum Teil auch schon solche gefunden. Haben Sie genug? Das Jahr hat ja 52 Wochen und WEF ist nur eine Woche pro Jahr.
Das ist richtig. Genug ist es fast nie, aber mindestens sind die Voraussetzungen gut, weil wir haben noch weitere 4 Kongresse, die über 1000 Teilnehmer haben und die werden auch möglicherweise abgezogen. Jetzt im umgekehrten Fall hoffen wir, dass sich zu diesen Großkongressen noch einige dazugesellen.
Mit dieser Erweiterung steigen auch die Kosten für die Kongresse um 30% für die Veranstalter. Was sagen die denn dazu, dass jetzt die Kosten nach oben gehen?
Bis jetzt war es so, dass Davos Tourismus das Kongresszentrum geführt hat und die Rechnung am Schluss der Gemeinde gestellt hat. Wir haben auch hier einen neuen Vertrag. Davos Tourismus muss einen Selbstfinanzierungsgrad beim Betrieb von 80% erreichen. Und da ist es Ihnen eigentlich unbenommen, wie hoch Sie die Preise ansetzen will. Sie strebt an, dass die Preise vergleichbar werden mit anderen Kongresszentren. Sie werden nicht höher.
Die WEF-Organisatoren finden, es brauche noch mehr Luxushotels. Sie haben gesagt, 2 Projekte seien bereits in der Pipeline. Teilen Sie diese Einschätzung, dass es noch mehr Angebote braucht in diese Richtung?
Eindeutig. Es ist so, dass in Davos wir ja nur 2 5-Sternhäuser haben und da ist es nötig, dass im 4- und 5-Stern-Hotelbereich man noch zulegen kann.
Aber es ist ja nicht jeder Kongress so illuster und gut besetzt wie das WEF. Also das können sich vielleicht nicht alle leisten, so ein Angebot.
Das stimmt absolut, aber es ist umgekehrt eben nötig, dass man in die Hotellerie investiert, auch in Häuser im 3-Stern-Bereich, weil die Lösung, einfach mehr und mehr Zweitwohnungen zu bauen, das kann es wirklich nicht sein, das wäre nicht nachhaltig.
Sagt der Landammann von Davos, Hans-Peter Michel. Burma. Dort tagt heute erstmals nach über 20 Jahren eiserner Militärdiktatur wieder ein gewähltes Parlament. Allerdings von echter Demokratie kann in Burma oder Birma nach wie vor keine Rede sein. Bernd Muschborowska.
Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen tritt in Birma heute erstmals seit 22 Jahren wieder ein gewähltes Parlament zusammen. Die Abgeordneten waren im November unter nur scheinbar demokratischen Umständen gewählt worden. Nach offensichtlichen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Stimmen hatte die Partei der Militärs die Wahlen mit einer Mehrheit von rund 80% gewonnen. Ein Viertel der Sitze im Parlament wurden ohnehin per Gesetz an Militärs vergeben. Die Parlamentssitzung findet in der von den Militärs erst vor wenigen Jahren errichteten neuen Hauptstadt Naypyidaw statt, die rund 350 Kilometer von Rangoon entfernt tief im Landesinnern liegt. Bis zuletzt war unklar, ob Journalisten anwesend sein dürfen. Selbst Reporter lokaler Medien hätten noch keine Akkreditierung erhalten, berichtete die Exil-Tageszeitung Mizima News. Unterdessen hat in Birma eine gewaltige Privatisierungswelle begonnen, von der vor allem Familienangehörige, Freunde und langjährige Weggefährten der Generäle profitieren. Exilmedienberichten zufolge will die neue Regierung die bisher strikt staatliche Wirtschaft auf eine Privatwirtschaft umstellen. Beobachter vermuten, dass die Militärmachthaber planen, durch eine loyale Unternehmerschicht ihre Macht zusätzlich abzusichern.
Soweit heute Morgen hier auf DS2 und DS4 News. Redaktion Andreas Lüthi, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.